Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Romea Brügger kann nicht so gut stillsitzen.
Es geht einem sehr nah und es gibt sehr viele Schicksale, die einem zu denken geben und wo man denkt, okay, da will ich was tun. Und da kann man sonst ziemlich schnell überfordert werden, wenn es diese Standards eben nicht gibt.
Sie arbeitet nämlich für das Deutsche Rote Kreuz von Berlin aus. Aber eigentlich will sie immer wieder raus, um eben Not und Leid zu lindern als humanitäre Helferin. Wie sie in den Job reingekommen ist, was sie da bislang schon so erlebt hat auf ihren vielen, vielen Auslandsreisen und was sie dabei auch sehr kritisch sieht am Job der humanitären Helferin, das erzählt sie uns in diesem Ab 21 Podcast übers Helfen. Außerdem dabei Dr. Martin Quack vom Center for Humanitarian Action. Er wird uns erklären, was ist eigentlich diese humanitäre Hilfe und wie unterscheidet die sich nochmal von der Entwicklungshilfe? Zielt ihr irgendwie auf was Ähnliches ab, aber gibt dann doch noch große Unterschiede zwischen den beiden. Und meine Kollegin Johanna Sagmeister, die hat sich für euch schlau gemacht, wie man in den Job Seiten einsteigen kann oder aber wie man ihn auch studieren kann. Das alles im Ab 21 Podcast. Am Mikro für euch Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Sie tragen oft Westen. Knallgelbe Westen, hellblaue Westen, manchmal grüne. Oder, das sind vielleicht die berühmtesten, Westen mit einem roten Kreuz drauf. Die Rede ist von internationalen Helfern in Krisen- und Kriegsgebieten. Für mich sieht es immer sehr würdevoll aus, muss ich sagen. Die Polyester gewordene gute Tat inmitten von Krieg und Elend. Aber wie viel, sagen wir mal, Abenteuerromantik steckt in so einem Helferleben? Wie gut ist die Tat am Ende wirklich? Das wollen wir uns erklären lassen von Romea Brügger vom Deutschen Roten Kreuz. Und wenn sie ihren Job auf einer Party vorstellt, dann so.
Also momentan bin ich Länderreferentin für den Irak und für den Jemen. Also das heißt, ich bin hier in Berlin basiert und mache ab und zu Reisen in den Irak und den Jemen und ich betreue dabei eigentlich die Projekte, die die Delegierten und die Nationalgesellschaften vor Ort durchführen.
Genau. Unsere Hörerinnen und Hörer können es jetzt nicht sehen, haben vor allem nicht mitbekommen können, was vor unserem Gespräch passiert ist. Du warst relativ hektisch am Telefon, weil dir ein Kollege von dir geschrieben hat, er kommt jetzt nicht weiter, weil er in Istanbul am Flughafen festhängt. Aus dieser kleinen Szene meine ich rausgespürt zu haben, dass du super gerne unterwegs bist, eigentlich nicht so gerne dich mit Spreadsheets und Excel-Tabellen rumschlägst. Was dafür spricht, du warst ja auch schon krass viel im Ausland unterwegs. Ne? Du warst in Mosambik, im Süden Afrikas, du warst auf Lesbos in Griechenland, du warst im Libanon und in Syrien. Was hast du da jeweils so gemacht? Was hat diese verschiedenen Länder geeint in deiner Arbeit?
Ja, eigentlich, wenn ich zurückblicke, ist das ein sehr schöner Werdegang. Also ich hatte einen ziemlich frühen Start, gleich nach dem Abschluss, Masterstudiengang, bin ich nach Mosambik gefahren und sollte da eigentlich Katastrophenprävention, ein Projekt dazu erarbeiten. Dann hat sich es allerdings ergeben, dass mir die Katastrophe zuvor gekommen ist. Da gab es eine Überschwemmung und dann war ich mitten in der Nothilfe plötzlich drin. Das war insofern eine sehr gute Erfahrung für mich, weil ich halt wirklich direkt sofort mittendrin war und wahnsinnig viel gelernt habe. Also für so einen Studienabgänger, der alles aus der Theorie kennt, aber nicht viel aus der Praxis, war das wirklich eine fantastische Erfahrung. Es war sehr anstrengend, aber hat mir wirklich sozusagen eigentlich den Weg geebnet, dass ich jetzt zuerst bei der Caritas Schweiz und dann jetzt beim Deutschen Roten Kreuz einsteigen konnte. Dann auf Lesbos war es relativ ähnlich. Das war damals in 2015, als die Flüchtlingsströme sozusagen aus der Türkei nach Griechenland und dann weiter Richtung Balkanroute und Deutschland gewandert sind. Sozusagen haben wir die Leute empfangen. Die waren
am Strand da direkt?
Nee, da war ich nicht. Das waren mehr so damals das Rote Kreuz, wo ich ja nicht war. Wir haben dann in den Camps, die da errichtet waren, haben wir eigentlich versucht, die geschwächsten Menschen herauszuholen und sie dann für eine Nacht oder mehrere Nächte in einem Hotel unterzubringen. Einfach damit sie ein bisschen Privatsphäre hatten, sich ein bisschen erholen konnten, was essen, duschen. Ich meine schon nur eine private Dusche, das war ein riesen Luxus. Und dann haben wir sie unterstützt mit Informationen, wie sie weiterkommen auf der Reise, was sie wissen müssen, so legale Fragen auch, haben wir sie betreut, medizinische Fragen.
Also eine große Palette an Aufgaben, die man da eigentlich hat.
Ganz genau. Ich glaube, das fasst eigentlich den Beruf eines Delegierten ziemlich gut zusammen. Einfach die Vielseitigkeit, die Flexibilität, die man braucht für verschiedene Fragen, versuchen irgendwie eine Lösung zu finden, auch wenn man eben den Kontext nicht so gut kennt. Also ich glaube, man muss gerade die großen Fragen unbedingt sich stellen. Ich glaube, etwas, was man als Generalist, was ich jetzt bin, also ich bin kein Techniker, kein Experte, was man als Generalist akzeptieren muss, ist, dass man manchmal Dinge machen muss, auch wenn sie nicht perfekt sind. Mhm. Weil gerade in der Nothilfe muss es meistens sehr schnell gehen. Manchmal kann man, aber oft kann man sich eben nicht die nötige Zeit nehmen, alle Eventualitäten abzuwägen. Und das ist sicher etwas, das man haben muss.
Würdest du Leuten empfehlen, auf der Party, nachdem sie dann den Mund wieder zubekommen haben, ist das ein guter Job, den man ergreifen sollte? Oder sagst du, ja, bei deiner psychischen Konstellation vielleicht eher dann doch Lehrer werden?
Das ist wirklich eine Typfrage. Also ich kann das nicht so verallgemeinern wie bei jedem Beruf. Ne? Ich glaube auch Arzt oder Radiomoderator, da brauchst du einfach einen gewissen Typ dazu.
Und wenn man dann sagt, okay, ich bin der Typ, die Typin dafür, wie geht man denn dann vor? Also gibt es so einen vorgezeichneten Weg, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Medizin studiert hat, was macht man dann, um da reinzukommen?
Mhm. Naja, das ist eben schon eine der Schwierigkeiten. Ich glaube, der Beruf wird ein bisschen romantisiert, wie du eben schon in der Eyeliner gesagt hast. Es geht eben nicht nur darum, dass man da hinkommt und Leben rettet, sondern da steckt, wie gesagt, viel Projektmanagement dahinter. Da steckt einfach sehr viel mehr dahinter und da muss man schon den richtigen Weg einschlagen, ne?
Und der führt worüber?
Also, auch da gibt es unterschiedliche Wege. Jetzt, ich kann nur für mich selber sprechen. Ich habe internationales Katastrophenmanagement studiert. Das hat mir sehr geholfen.
Wo?
Das war an der Uni Manchester.
Mhm. Und das hat dir sehr geholfen, weil da auch, waren da auch so Feldversuche oder sozusagen Seminare im Feld verpflichtend? Oder habt ihr wirklich im Klassenraum gesessen und euch angeschaut, wie das da vor Ort ablief?
Beides. Also ich habe natürlich sehr viel wiedererkannt von dem, worauf ich trainiert war. Aber natürlich, wenn man dann da ist, dann ist das ist sehr intensiv und vor allem auf einer persönlichen Ebene, wo man sich halt vielleicht nicht so gut vorbereitet oder auf jeden Fall ich mich auf meiner ersten Mission nicht gut genug vorbereitet hatte. Also ich war nicht bereit zum Beispiel für das große Alleinsein. Also in dem Fall, ich war tatsächlich sehr allein. Ich war in einer kleinen Provinzstadt. Und darauf war ich nicht gefasst, also ein bisschen mit der Einsamkeit umgehen, Hobbys, denen man nicht mehr nachgehen kann. Das erscheint einem logisch, aber wenn man es dann erlebt über einen längeren Zeitraum, das war ziemlich schwierig für mich.
Was hast du da am meisten vermisst, neben den Menschen, die dir lieb sind?
Nicht aufzufallen.
Was relativ schwer ist als genau. Weiße, als mit hellen Haaren, ja. Aber was meine ich als Hobbys, was ist dir da schwer gefallen?
Auf jeden Fall Sport. Also ich habe dann angefangen mit so die Indoor-Sportarten, also so Sachen wie Yoga. Und vorhin hatte ich Thai-Boxen trainiert und das gab es da schlicht und ergreifend nicht. Oder halt Joggen konnte ich nicht, weil das war dann die Attraktion für die ganze Stadt. Genau, also halt Outdoor-Aktivitäten.
An sowas denkt man ja ehrlich gesagt überhaupt nicht am Anfang. Ne? Warst du da ein bisschen blauäugig?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, es hat nichts mit Naivität zu tun, sondern einfach es dann zu erleben, ist einfach immer anders, als man sich es vorstellt. Ich glaube, bei jeder Erfahrung.
Wenn du da zurückdenkst an Mosambik oder auch danach auf Lesbos und Libanon und Syrien natürlich auch, wenn du da entscheiden musst, wem helfe ich jetzt, wem helfe ich nicht, wie nimmst du solche Gewissenskonflikte wahr und wie löst du sie vor allem?
Das entscheiden wir nicht aus der Luft raus. Da gibt es für jedes Projekt gibt es eigentlich festgelegte Auswahlkriterien sozusagen und dann kann das anhand von einfach einem Ja-Nein-Fragebogen sein oder einem Scoring-System, sogenannten Scoring-System, wo das statistisch errechnet wird, ob jemand ausgewählt wird für das Projekt oder nicht. Das klingt jetzt ein bisschen sehr statistisch, aber das ist halt auch wichtig, weil wir müssen transparent sein, wir müssen das vertreten können, kommunizieren können und damit es keine Probleme gibt, eben genau mit der Gemeinde, wo wir sowas implementieren wollen, ist das wichtig, dass wir das nicht im Moment selber entscheiden, sondern schon von Anfang an.
Hilft dir das, da so Leitlinien zu haben in Form solcher Zahlenwerke? Oder denkst du manchmal, ich würde es anders machen?
Natürlich kann es vorkommen, dass man nicht hundertprozentig einverstanden ist, aber auf jeden Fall hilft mir das. Es hilft allen, glaube ich, einfach um ein gewisses Stück Distanz auch zu kreieren zu der Arbeit, weil es geht einem sehr nah und es gibt sehr viele Schicksale, die einem zu denken geben und wo man denkt, okay, da will ich was tun. Und da kann man sonst ziemlich schnell überfordert werden, wenn es diese Standards eben nicht gibt.
Eine Sache, die man ja mit wahrscheinlich keinem Zahlenwerk oder Standardwerk der Welt irgendwie aus der Welt geschafft bekommt, ist die Tatsache, du kannst in eines der nächsten Flugzeuge steigen oder Helikopter oder welches Transportmittel auch immer und aus der Gegend wieder, ich sag mal, abhauen. Du hast einen Schweizer Pass, der ist ähnlich gut wie der deutsche Pass, um auf der Welt unterwegs zu sein. Die Leute vor Ort können nicht gehen. Was machst du damit?
Das ist schwer. Das ist sehr schwer, das zu akzeptieren. Einerseits ist es auch ein Stück Erleichterung für uns. Aber andererseits gerade
weil... Warum? Weil ihr eure Arbeit dann konzentrieren könnt in dem Wissen, dass ihr dann wieder gehen könnt? Oder warum erleichtert euch das?
Ja, für das Gewissen. Ich glaube nicht, dass es einem im Alltag tatsächlich, dass man sich das im Alltag jeden Tag wieder bewusst ist. Aber es ist halt einfach eine Sicherheit. Es ist ein Wissen, das da ist und das zum Beispiel unsere lokalen Mitarbeiter, man muss gar nicht unbedingt zu den betroffenen Menschen gehen, sondern schon nur die lokalen Mitarbeiter, die erstens in dem Kontext aufgewachsen sind und jetzt so etwas miterleben müssen. Das ist für die schon nur emotional viel schwieriger. Aber halt einfach auch das Wissen, dass wenn mir jetzt wirklich gesundheitlich was passiert, da habe ich meine Schweizer Krankenversicherung, da kann ich zurückgehen, da kann ich meine Behandlung kriegen. Zum Beispiel jetzt unsere jemenitischen Kollegen konnten eine Weile lang gar nicht ausreisen. Und das ist hart, das zu akzeptieren, weil im Endeffekt arbeiten wir zusammen jeden Tag und da sollten eigentlich diese Differenzen nicht existieren.
Und wie oft hast du schon gedacht, bringt alles nichts? Ich gehe jetzt einfach wieder, weil es nichts bringt, sondern nicht, weil es zu gefährlich ist, sondern weil ich mit meiner Hilfe, mit meinem Latein am Ende bin.
Ich glaube, in meinem Beruf hat man oft so ein bisschen diese moralischen Konflikte. Und deswegen ist es wichtig, auch gerade bei mir, die ich jetzt hier in Berlin sitze und ich kann den Laptop schließen und dann bin ich in einer anderen Realität, ist es einfach, das zu vergessen. Aber deswegen ist es wichtig, dass man dann immer mal wieder vor Ort geht oder mit den Leuten vor Ort einfach kommuniziert und dann ist man daran erinnert, warum man das macht. Und dann denkt man das nicht. Also das kann auch nur eine Person sein, mit der man redet oder die in dem Projekt jetzt eingebunden war und dann merkt man, ah ja. Deswegen mache ich das.
Sagt Romea Brügger, Projektleiterin beim Deutschen Roten Kreuz hier in Berlin, ist zuständig für Projekte im Irak und im Jemen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Ende 2017 waren laut der UNO 69 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht und, Achtung, 134 Millionen Menschen brauchten Nothilfe, humanitäre Nothilfe, weil sie in Kriegs- und Krisengebieten leben. Was aber ist das eigentlich genau, diese humanitäre Hilfe, und wodurch unterscheidet sie sich von Entwicklungshilfe? Das klären wir mit Dr. Martin Quack, Projektleiter beim Center for Humanitarian Action, eine Initiative von Nichtregierungsorganisationen, die humanitäre Hilfe aus Deutschland stärken möchten. Und Dr. Martin Quack hat für uns sein Auto rechts rangefahren, um uns in Ruhe mal den Unterschied von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe zu klären.
Die Idee der humanitären Hilfe ist eigentlich ziemlich einfach. Es geht um Hilfe in großer Not. Es geht darum, Leben zu retten und menschliches Leid zu lindern. Dann, wenn Menschen sich nicht mehr selbst helfen können und auch wenn die zuständigen Behörden und Organisationen auch nicht ausreichend helfen können oder wollen. Und das Besondere an der humanitären Hilfe ist, dass die Hilfe allein nach dem Maß der Not geleistet werden soll und nicht nach anderen Kriterien. Und damit kommen wir auch zum Unterschied zur Entwicklungshilfe. Viele denken, dass humanitäre Hilfe die kurzfristige Hilfe ist. Das ist oft auch richtig, aber leider nicht immer, weil wenn zum Beispiel Kriege lange andauern, dann muss humanitäre Hilfe auch langfristig geleistet werden, etwa im Kongo oder im Südsudan. Und der Kern der Idee ist also eben, dass allein nach dem Maß der Not geholfen wird, während Entwicklungshilfe auch den Anspruch hat, auch an den Ursachen der Krisen zu arbeiten, politische Strukturen zu beeinflussen und muss dazu auch oft Stellung in politischen Konflikten beziehen. Und das ist auch gut und richtig so, aber eben es ist eine andere Rolle als die humanitäre Hilfe, weil gerade in Kriegssituationen die Konfliktparteien oft die Hilfe gar nicht zulassen, wenn sie meinen, dass die Hilfe vielleicht andere politische Zwecke verfolgt als die Linderung der Not und vielleicht dem politischen Gegner in die Hände spielt.
Also krass gesprochen könnte auch in Deutschland humanitäre Hilfe geleistet werden können, selbst wenn nach allen gängigen Indizes und so weiter die Demokratie hier relativ stabil ist, wenn jetzt hier irgendeine Katastrophe ausbricht.
Genau, wenn eine große Katastrophe ausbricht, eine Naturkatastrophe etwa, und die zuständigen Behörden überfordert sind, dann kann auch humanitäre Hilfe angefordert werden, kann aus dem Ausland geleistet werden. Und wir haben ja etwa den Fall leider des Kriegs in der Ukraine, dass wir humanitäre Hilfe eben auch in Europa haben, in der Ukraine oder auch am Mittelmeer wird humanitäre Hilfe geleistet, werden Menschen gerettet, weil die zuständigen Behörden nicht bereit sind, nicht in der Lage, würde ich in dem Fall nicht sagen, nicht bereit sind, diese Hilfe zu leisten. Also auch in Europa und an den europäischen Grenzen wird leider auch humanitäre Hilfe geleistet.
Jetzt haben Sie selber schon so ein kleines Panorama aufgemacht, wie so eine Hilfe aussehen kann. Humanitäre Hilfe, da stellen sich, nehme ich jetzt mal einfach an, viele Leute erstmal vor, dass da Leute Säcke mit Mehl und Wasser und so weiter irgendwo abwerfen oder selber vorbeibringen. Aber Sie hatten jetzt gerade ein relativ breites Spektrum aufgemacht. Wo fängt das an, wo hört das auf?
Ja, also die humanitäre Hilfe ist eigentlich entstanden mit der medizinischen Hilfe im 19. Jahrhundert für verwundete Soldaten und die medizinische Hilfe spielt weiterhin eine große Rolle. Aber dann geht es um den menschlichen Bedarf, um die menschliche Not in den Bereichen, in denen sie eben auftritt. Das kann Nahrungsmittelhilfe sein, das kann medizinische Gesundheitshilfe sein, das kann Unterkünfte sein und Bildung natürlich auch. Bildung ist gerade, wenn Konflikte länger andauern, ganz wichtig, dass da auch was gemacht wird. Und das sind also die verschiedenen Sektoren der humanitären Hilfe. Inzwischen wird immer mehr auch dazu übergegangen, dass Hilfsorganisationen nicht mehr solche Sachgüter bringen, also Nahrungsmittelpakete, sondern wo immer es möglich ist, das über Bargeldtransfers machen, weil die Menschen ja, wie Sie und ich auch, am besten eigentlich selbst wissen, was wir brauchen. Und deshalb, wenn Menschen Bargeld bekommen können und wenn die Märkte vor Ort das hergeben, dann ist das die einfachere und meistens auch bessere Hilfe, wenn Menschen dann selbst entscheiden können, wie sie sich dann mit diesem Geld selbst versorgen. Das ist also ein aktueller Trend, dass nicht mehr ganz so viele Güter eine Rolle spielen der humanitären Hilfe, sondern Bargeldtransfers. Aber etwa bei medizinischer Hilfe oder bei Bildung ist es natürlich nicht in der gleichen Form möglich. Das heißt, es gibt weiterhin auch diese verschiedenen Bereiche.
Wer zahlt, schafft an. Das ist im Kleinen so, das ist im Großen natürlich erst recht so. Und deswegen gibt es auch auf dem Gebiet der humanitären Hilfe immer eine große Diskussion. Welche Gegenleistung erwartet ein Staat oder große Organisation eigentlich, wenn sie Menschen in Not Geld geben? Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Martin Quack, Projektleiter beim Center for Humanitarian Action, eine NGO, die humanitäre Hilfe aus Deutschland stärken möchte.
Besonders große Geldgeber sind die USA und inzwischen auch Deutschland. Das ist eine neue Entwicklung der letzten Jahre, dass auch von der Bundesregierung mehr humanitäre Hilfe finanziert wird. In der Vergangenheit war der Schwerpunkt sehr viel klarer die Entwicklungshilfe.
Und woran liegt das?
Ich glaube, das ist so ein bisschen Tradition in Deutschland gewesen, dass der Fokus auf der Entwicklungshilfe lag, weil auch die Idee war, eben die Ursachen der Krisen zu überwinden. Und das ist ja auch ganz richtig so, aber es hat sich herausgestellt, dass es eben so einfach nicht ist. Und solange diese Krisen andauern oder neue entstehen, muss eben auch humanitäre Hilfe geleistet werden. Und ich würde sagen, inzwischen ist es eine etwas bessere Balance. Es wurde ja keineswegs an der Entwicklungshilfe gespart, um humanitäre Hilfe zu leisten, sondern es wurde auch die Entwicklungshilfe ist etwas gewachsen, ist noch zu wenig. Aber es geht nicht darum, dass humanitäre Hilfe auf Kosten von Entwicklungshilfe geleistet werden soll. Aber bis vor ein paar Jahren war das eben nur ein ganz kleiner Teil für die humanitäre Hilfe.
Was würden Sie jemandem entgegnen, der Ihnen sagt, Mensch, das, was ihr da macht mit der humanitären Hilfe, ist entweder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, bringt also nicht so wahnsinnig viel, oder andere Seite, stabilisiert korrupte Eliten, bringt Länder nicht dazu, sich mit ihren ursprünglichen Problemen zu beschäftigen, sondern ja, bringt temporäre Linderung, aber keine nachhaltige Hilfe. Was entgegnen Sie so jemandem?
Ja, ich würde sagen, das ist beides leider richtig, dass humanitäre Hilfe oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann und trotzdem notwendig ist. Und wenn, dann sollte der Tropfen vielleicht manchmal etwas größer sein und den richtigen Stein treffen. Aber es ist genauso, dass eben humanitäre Hilfe die Ursachen nicht beseitigen kann und humanitäre Krisen oft leider auch nicht beenden kann. Und es ist auch richtig, dass humanitäre Hilfe immer auch politische Auswirkungen hat, selbst wenn das nicht das Ziel der humanitären Hilfe ist. Deshalb müssen Hilfsorganisationen sehr gut sich auch überlegen, welche Rolle sie spielen, in welchem Kontext sie arbeiten, damit eben dieses Problem, dass Machthaber vor Ort, Regierungen oder andere auch die Hilfe für ihre eigenen Zwecke ausnutzen, instrumentalisieren, dass das gemindert wird. Und die Hilfe muss eben trotzdem geleistet werden und sollte möglichst auf eine Art geleistet werden, dass diese Probleme nicht so stark auftreten. Aber rauskommen wir nicht aus diesen Problemen. Das sind sich die humanitären Hilfsorganisationen auch bewusst, dass sie in diesen Dilemmata drinstecken. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir hier im Radio darüber sprechen, dass die Menschen verstehen, wie schwer eigentlich es ist, diese humanitäre Hilfe angemessen zu leisten und welche politischen Rahmenbedingungen dafür erforderlich sind. Dass etwa Regierungen dahinterstehen, dass es so eine Form der Hilfe gibt, die sich allein nach dem Maß der Not richtet und nicht nach anderen, was die deutsche Regierung etwa in ihren Verlautbarungen immer wieder tut. Und dann gilt es auch, Regierungen an diesen Worten zu messen.
Das Dilemma der humanitären Hilfe. Wann ist welche Hilfe angebracht? Und wie sehr hilft eigentlich die Hilfe den Notleidenden? Geholfen, das zu verstehen, hat uns Dr. Martin Quack vom Center for Humanitarian Action.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wir helfen, aber tun wir es auch richtig? Helfen ist auf der einen Seite eine relativ profitable Industrie, die mit dem Schicksal von Menschen Kohle macht. Auf der anderen Seite ist da immer dieses Barmherzige, diese, sagen wir, noble Ebene, wenn man einem oder mehreren Menschen helfen will oder kann, weil es mir in dem Augenblick gerade einfach besser geht als ihr oder ihm. Über beides haben wir in der Sendung hier schon Erstaunliches, Interessantes, auch ein bisschen Spannendes zum Teil gehört. Jetzt aber seid ihr dran. Wie könnt ihr helfen, wenn ihr euch dazu bereit fühlt? Ab 21 Reporterin Johanna Sargmeister. Johanna, wenn ich jetzt zum Beispiel nach der Flutkatastrophe im Süden Indiens sage, ich möchte den hunderttausenden Menschen oder einen Teil davon zumindest helfen, die da ihr Zuhause verloren haben. Könnte ich mich spontan in den Flieger setzen und dahin fliegen, um das zu tun?
Ja, also das ist jetzt eine noble Idee von dir, aber so einfach ist es dann doch nicht, weil so eine Katastrophe wie jetzt eben die Überschwemmung in Indien, die ist ja super komplex. Und um dort wirklich helfen zu können, brauchst du spezielles Wissen. Sonst bringst du am Ende auch vor allen Dingen dich selbst in Gefahr. Aber es gibt Möglichkeiten, um dich auf solche Einsätze langfristig vorzubereiten. Das THW, der ASB oder die Johanniter haben zum Beispiel Katastrophenteams, die aus ehrenamtlichen Helfern bestehen. Die bilden dich dann in etwa 1,5 bis 2 Jahren in so Wochenendseminaren aus und bereiten dich auf eben so eine Notfallsituation vor. Und wenn dann eine Katastrophe passiert, fährst du mit dem Team dorthin und hilfst dann für mindestens 2 Wochen. Um das machen zu können, musst du allerdings einen sehr toleranten Arbeitgeber haben, weil der muss sich ja auch so kurzfristig freistellen.
Das ist also die ehrenamtliche Seite. Wenn ich jetzt aber, sagen wir, Vollzeit in die humanitäre Hilfe einsteigen möchte, wie kann ich das als Quereinsteiger machen?
Also es gibt zum Beispiel Online-Seminare, die dich vorbereiten und die sind auch relativ gut akzeptiert in der Branche, weil dadurch zeigst du einfach, dass du das ernst meinst mit deiner Bewerbung als Quereinsteiger und dass du dich auch mit dem humanitären System und diesen Strukturen dort auskennst. Es gibt zum Beispiel das Online-Portal disasterready.org, das mit vielen internationalen Hilfsorganisationen auch zusammenarbeitet und teilweise sogar Zertifikate ausstellt.
Jetzt bin ich studierter Politikwissenschaftler und Diplomjournalist. Wahrscheinlich nehme ich an, wollen die aber eher Leute, die so einen medizinischen Background haben, oder?
Ja, also das ist oft von Vorteil, aber auch technisches Wissen ist zum Beispiel total gefragt, weil bei Katastrophen wird ja eigentlich sämtliche Lebensgrundlage von den Menschen zerstört und das muss ja dann alles wieder aufgebaut werden, wie zum Beispiel Wasserversorgung. Und dafür braucht man dann Spezialisten, die helfen können. Da kannst du dann also vom Ingenieur zum Logistiker bis zum BWLer, der als Generalist das Projektmanagement übernimmt, eigentlich jedes Feld von Aufgaben übernehmen oder da arbeiten. Was eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass du ein paar Jahre Berufserfahrung hast und vor allen Dingen sind auch die Soft Skills wichtig. Das hat mir Axel Schmidt gesagt, der ist Projektmanager beim ASB und hat lange im Sudan und in Indonesien gearbeitet.
Ich glaube, das wird halt immer so ein bisschen zu wenig beachtet, aber ich glaube, diese Soft Skills sind halt viel, viel wichtiger. Also da zum Beispiel gute Kommunikation, gute interkulturelle Kommunikation. Dann vielleicht, wenn man weniger europäische, westliche Arroganz hat, das hilft halt auch, nicht zu denken, man hätte hier die Weisheit mit Löffel gefressen und alle anderen wären einfach zu blöd, das vernünftig zu machen.
Außerdem sind Sprachkenntnisse ein Plus und du solltest natürlich fähig sein, unter extremen Bedingungen leben und auch arbeiten zu können.
Weil geht ja oft in Krisen, Kriegsgebiete ja auch. Gibt es denn die Möglichkeit, dass man sowas studieren kann?
Es gibt verschiedene Studiengänge, die sich auf internationale Hilfe konzentrieren. Die heißen dann zum Beispiel Friedens- und Konfliktforschung, Non-Profit-Management oder internationale Not- und Katastrophenhilfe. Die Ruhr-Universität in Bochum hat sich zum Beispiel mit jetzt noch anderen europäischen Universitäten zusammengeschlossen und die bieten einen Erasmus Mundus Master speziell für humanitäre Hilfe an, wo du auch innerhalb von Europa dann studieren kannst.
Na, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich bereit, wo finde ich denn dann Jobangebote?
Also wenn du zu den großen Organisationen gehen möchtest, wie jetzt zum Beispiel zu den Vereinten Nationen oder dem OSZE oder
gibt's ganz große.
Genau, dann gibt es die Jobbörse vom Auswärtigen Amt. Da gibt es auch Praktika zum Beispiel. Da kann man sehr gut auswählen, nach was man guckt, auch nach den Regionen. Und Angebote von anderen deutschen Nichtregierungsorganisationen gibt es im Stellenmarkt von Entwicklungspolitik online.
Ganz wichtige Frage an der Stelle, weil man das ja nicht nur für Kost und Logis machen will. Was kann man denn da so verdienen?
Also es ist ziemlich unterschiedlich. Axel Schmidt nennt da die folgende Formel.
Je kleiner die Organisation, desto normalerweise kleiner auch das Gehalt. Aber gleichzeitig damit verbunden hat man halt viel größeren Handlungsspielraum und kann sich da vielleicht auch viel, viel stärker einbringen. Und Einsteigergehalt liegt dann vielleicht bei 2.000 oder 3.000 Euro brutto. Und bei richtig großen Organisationen, bei der UN, ist es dann wahrscheinlich 2.000 oder 3.000 mehr. So in dem Rahmen bewegt sich das.
Genau, also man bekommt eben meistens, wie du ja schon gesagt hast, kostenlos eine Unterkunft gestellt. Und wenn man jetzt auch vor Ort ist, hat man ja auch eigentlich nicht die Riesenausgaben. Das kommt ja auch immer drauf an, was man da alles so bekommt für sein Geld. Eine gut bezahlte Stelle bei der UN oder bei anderen großen internationalen Organisationen ist jetzt aber einfach auch nicht so leicht, weil du als Bewerber natürlich internationale Konkurrenz hast und weil dann eben die Bewerberzahlen in der Regel ziemlich hoch sind.
Johanna Sagmeister, ab 21 Reporterin, hat uns erklärt, wie man einen Job in der humanitären Hilfe ergattern kann. Ist gar nicht so leicht.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bielefeld. Ein Vierjähriger ist in Bielefeld auf Entdeckungstour allein zum Hauptbahnhof gefahren. Der Junge hatte sich am Freitagabend aus der Wohnung der Eltern geschlichen und war in die Stadtbahn gestiegen, wie die Polizei heute mitteilte. Mitarbeitern der Bahn war das Kind in seinem Schlafanzug aufgefallen. Da die Eltern zunächst nicht zu erreichen waren, wurde der Kleine dem Jugendamt der Stadt Bielefeld übergeben. Von dort ging es dann noch am selben Abend nach Hause zu Mama und Papa. Den in der Bahn herbeigerufenen Bundespolizisten habe der Vierjährige gesagt, er wolle einmal allein mit der Stadtbahn zum Hauptbahnhof fahren.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.